gut ist.
Gehen wir's an.
Was wäre, wenn, wie, was?
Da hätte ich gerne eine Antwort drauf.
Seriöse Antwort zu geben ist jetzt im Moment nur schwer.
Echt eine Frechheit, muss ich sagen.
Ich darf mich sowieso nicht aufregen.
Da geht's eben doch etwas anders zur Sache.
Schwierig. Ja, unglaublich.
Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel daraus lernen.
Man lernt über sich selbst so einiges.
Das ist ein Highlight auch für euch.
Bist du deppert?
Ich bin sehr beeindruckt hier.
Emotionen sind gut, das ist wichtig.
Man darf durch die ganze Euphorie nicht das Hirnkastel ausschalten.
Dann war ich ja ein Wunderwutze.
Win-Style.
Das macht schon Spaß.
Inspiriert mich total.
Der Montagabend auf Sky Sport Austria. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Talk und Tore. Heute mit einem Thema, das mir als Frau ganz besonders am Herzen liegt. Frauenfußball und Frauen im Fußball. Und nach über 400 Sendungen seit mehr als 17 Jahren sitzen wir heute zum ersten Mal in einer gänzlich weiblichen Runde. Ich darf begrüßen Teamchefin des österreichischen Frauennationalteams, Irene Fuhrmann. Das freut mich.
Schönen Abend. Hallo.
Rekordnationalspielerin und Rekordtorschützin und jetzt auch sportliche Leiterin des First Vienna FC, Nina Burger.
Hallo.
Freut mich. Und Schiedsrichterin und einzige weibliche Schiedsrichterassistentin in der höchsten Liga der Herren Österreichs, Sarah Telek.
Hallo.
Freut mich. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie dürfen heute natürlich auch Ihre Fragen stellen, so wie immer über unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind schon gespannt, was unsere Zuschauer heute zur Runde zu sagen haben. Aber ich beginne jetzt mal bei Ihnen, Irene Fuhrmann. Diesen Mittwoch steht die WM-Qualifikation der Herren an. In zwei Wochen dann die WM-Qualifikation der Frauen. Also einiges zu tun. Wie ist das denn jetzt? Sind die Herren und die Damen da gerade miteinander in Kontakt? Kriegt man mit, was man so gegenseitig tut?
Ja, ich muss sagen, ich beneide Franco Foda nicht, weil er hat jetzt in kürzester Zeit 3 Spiele zu bestreiten mit dem Nationalteam. Und ich glaube, es ist eine Riesenherausforderung an sich. Aber wir stehen immer wieder natürlich im Kontakt. Und bei mir speziell jetzt starten wir morgen mit der Detailplanung für unseren ersten Lehrgang, für die ersten beiden WM-Quali-Spiele im September gegen Lettland und Nordmazedonien.
Wir werden danach auf jeden Fall auch noch näher darauf eingehen. Sarah Telek, wir haben Sie vergangenen Samstag beim Spiel Austria Klagenfurt gegen die WSG gesehen. Sie haben schon einiges erlebt. War das dann doch eine außergewöhnliche Partie, auch wegen dem Abbruch?
Also wegen der Unterbrechung, ja, auf jeden Fall. Habe ich so auch noch nicht erlebt und war auf jeden Fall eine außergewöhnliche Erfahrung.
Eine außergewöhnliche Erfahrung. Wir sehen es jetzt auch, es war natürlich eine Unterbrechung und kein Abbruch. Waren Sie da auch mit eingebunden in der Entscheidung, dass wieder angepfiffen wird?
Nein, also das ist gänzlich der Schiedsrichter allein dafür zuständig, beziehungsweise dann auch in Absprechung mit den beiden Teams, sofern der Platz quasi regulär bespielbar ist nach dem Regen, und das war dort der Fall, sind wir dann als Team, also die Assistentin und der vierte Offizielle, ganz dem Schiedsrichter quasi gehörig.
Aber bei dem, wie es geregnet hat, war es, glaube ich, eine gute Entscheidung. Und der Platz war dann ja auch noch bespielbar. Nina Burger, Sie sind sportliche Leitung beim First Vienna FC. Gestern hat die Mannschaft ihren Auftakt in die Bundesliga gefeiert. Ein Auftakt nach Maß. 3:1 gegen den FC Bergheim ist das Spiel ausgegangen. Wie geht's denn den Damen jetzt? Ist die Euphorie groß?
Ja, es war ein sehr guter Start. Wir hätten sogar noch einige Tore mehr machen können, haben da sehr viele Chancen gehabt. Aber insgesamt gelungener Start. Die Mädels sind happy, der Trainer ist happy. Aber wir wissen, wo wir noch arbeiten können, dass wir das in den nächsten Spielen auch noch mal besser machen. Aber insgesamt jetzt mit dem Start auf jeden Fall zufrieden.
Sehr gut. Bleiben wir gleich bei der Frauen-Bundesliga, bei der Planet Pure Bundesliga. Sie sind, ich habe es vorher schon erwähnt, sportliche Leiterin, nachdem Sie ja selbst auch letztes Jahr noch bei der Vienna gespielt haben. Was sind denn Ihre Ziele mit der First Vienna FC? Was haben Sie da so vor?
Ja, für unsere erste Bundesliga-Saison haben wir uns vorgenommen, wirklich von Spiel zu Spiel zu schauen, da auch die Top-Teams zu fordern, auch gegen Top-Teams zu punkten. Und ja, letztendlich ohne da viel Druck zu machen, einen Platz im Mittelfeld zu erreichen. Ich denke, da haben wir einen guten Kader, ein gutes Betreuer-Trainer-Team zusammengestellt, dass wir das auch erreichen können. Und ja, wir sind ein junges Team. Wir haben da einiges vor, mittelfristig, langfristig. Wir haben da so ein bisschen ein Konzept, eine Strategie dahinter. Und die erreicht man halt Step by Step. Und fürs erste Jahr ist das einmal dieses Reinkommen in die Bundesliga, etablieren und ja, dann eben uns gut weiterzuentwickeln.
Ist St. Pölten da als Serienmeister auch ein Vorbild? Kann man die vielleicht auch erreichen?
Vorbild auf jeden Fall. Die haben in den letzten Jahren in Österreich alles gewonnen, alles geholt. Soll es Vorbild sein für die erste Saison? Ist es jetzt noch sehr weit weg, aber warum nicht in einem Spiel auch überraschen können? Also sicher ist es unser Anspruch, da auch auf jeden Fall gute Leistung zu bieten, vielleicht auch was zu holen. Da muss aber wirklich sehr viel stimmen und sehr viel Glück dabei sein. Aber ja, die haben sehr viel gut gemacht, sehr viel richtig gemacht, lange sehr viel gut gemacht. Und so soll es vielleicht für uns auch mal in den nächsten Jahren ausschauen.
Sarah Telek, Sie sind auch Schiedsrichterin in der Frauenbundesliga. Wie verfolgen Sie denn da so die aktuelle Entwicklung und die Geschehnisse mit?
Ja, also ich finde schon, also ich bin jetzt das 12. Jahr dabei als Schiedsrichterin. Und gerade diese letzten, also wenn man die letzten 10 Jahre schon hernimmt, also ich finde, dass die Entwicklung wirklich groß war. Also ich weiß nicht, beim Männerfußball, das sind ja Jahrzehnte, also der österreichische Männerfußball ist über 100 Jahre, glaube ich, etabliert und bei den Frauen ist es ja nicht allzu lange. Und da allein die letzten 10 Jahre, was da vorangegangen ist, jetzt spielerisch, von der Spielerentwicklung her, vereinstechnisch, auf Vereinsebene, aber eben auch medientechnisch nach außen hin, das ist schon großartig, finde ich. Und auch als Schiedsrichterin merkt man einfach, das Spiel ist schneller geworden, es ist taktisch klüger geworden und es beginnt jetzt auch mit diesen taktischen Unsportlichkeiten, die einfach dann natürlich sehr gut ausgenutzt werden können, wenn es Mannschaften verstehen, richtig einzusetzen. Ja.
Frau Burger, auch um unsere Zuschauer da jetzt ein bisschen abzuholen, was sind denn jetzt gerade so die aktuellen Entwicklungen? Was tut sich jetzt vielleicht gerade auch bei der Vienna?
Ja, also man merkt einfach in den letzten Jahren, dass sie da medial einiges getan hat. Wir haben ORF-Live-Spiele, wir haben über den ÖFB-TV auch Spiele, wir haben einen Ligasponsor, also da tut sie einiges. Ganz wichtig für die sportliche Entwicklung ist es auch, dass wir Bundesliga-Vereine immer mehr haben oder namhafte Vereine, wo die Männer sehr weit oben spielen. Das ist natürlich sehr gut für den Frauenfußball, gerade dass wir die Infrastruktur von den Vereinen auch nutzen können. Und ja, so kann man sie weiterentwickeln. Ich denke, das ist sehr wichtig auch, dass wir so auch Mädels gewinnen, auch Eltern gewinnen, um so die Breite zu fördern, um so wieder sie sportlich weiterzuentwickeln. Je mehr Breite, desto mehr Spitze. Und da entwickeln wir uns eigentlich in den letzten Jahren schon ganz gut, aber natürlich noch mit einiges an Luft nach oben.
Die Leistungen im Frauenfußball, die werden endlich wahrgenommen und auch respektiert. Viele Spielerinnen sind in den besten Ligen der Welt im Einsatz, aber auch in Österreich tut sich einiges. Lisa Hermann und Christoph Jochum waren in Linz.
Training bei der Frauenmannschaft des LASK. Hier wird eine Entwicklung im österreichischen Fußball ganz offensichtlich. Es wird mehr und mehr zum Standard, dass die Bundesligisten sich nicht mehr ausschließlich auf die Männer konzentrieren. Für die erst 22 Jahre alte Cheftrainerin Lisa Alzner eine ganz wichtige Entwicklung, auch was die Wahrnehmung betrifft.
Ich finde das sehr positiv, dass sehr viele namhafte Clubs wie eben der LASK, Austria Wien, Sturm Graz, der SK St. Pölten und so weiter Frauenteams stellen. Das gibt dem Frauenfußball einfach eine größere Aufmerksamkeit, eine bessere Reichweite und gleichzeitig wird den Mädchen bei diesen Clubs meistens auch eine sehr, sehr gute Infrastruktur geboten.
Das Selbstverständnis, das Selbstvertrauen im Frauenfußball, es hat sich völlig verändert.
Ich merke es zum Beispiel, wenn ich an meine eigene Kindheit oder Jugend zurückdenke und mir die Frage stelle, welche Idole ich zum Beispiel damals hatte, dann würde ich wahrscheinlich fast nur männliche Fußballer nennen. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel in meine U14-Mannschaft schaue und dort 12-, 13-jährige Mädchen anschaue, also in meine Auswahlmannschaft, sehe ich, dass dort immer mehr Spielerinnen einfach weibliche Idole nennen, wenn man sie danach fragt.
Initialzündung für vieles natürlich die großartige EM 2017. Da kommt ihr ins Spiel. Der damalige Teamchef, Dominik Thalhammer.
Es war am Anfang sehr stark belächelt. Natürlich gab es am Ende auch noch viele Leute, die vielleicht auch despektierlich über den Frauenfußball reden. Aber am Ende war es dann schon so, 2017, wenn 1,2 Millionen Zuschauer der österreichischen Frauennationalmannschaft zuschauen beim Semifinale in Holland, dann hat man sich was erarbeitet. Und ja, das war dann, glaube ich, ein Meilenstein im Frauenfußball. Es waren schon tolle Dimensionen, teilweise Hahnenkamm-Dimensionen.
Euphorie, Sympathie und eine ganz offensichtliche Anerkennung der Leistung. Das Halbfinale 2017, ein österreichisches Sommermärchen.
Es war eine tolle Underdog-Geschichte. Das österreichische Frauennationalteam als krasser Außenseiter hat sich von Spiel zu Spiel schon dann auch in die Herzen der Leute gespielt. Ich kann mich nur erinnern, wie am Anfang in Holland vielleicht nur die Familien da waren und auf einmal waren 400.000, 500.000, 2.000 Leute kamen aus Österreich und haben den Weg auf sich genommen.
Da war schon wirklich ein enormer Hype. Da haben einfach Menschen in ganz Österreich, die normal nicht mal Männerfußball schauen, Frauenfußball geschaut und über Frauenfußball gesprochen. Und da hat man auch gemerkt, dass Medien und Zeitungen und Fernsehsender zu normalen Bundesliga-Vereinen gefahren sind, die schon seit 30 oder 20 Jahren da sind und denen bis jetzt einfach noch nie jemand Aufmerksamkeit geschenkt hat.
Es ist ein ständiger Prozess, diese Aufmerksamkeit und Wertschätzung für die Frauenmannschaften zu erhalten, hier auszubauen. Aber es ist ganz offensichtlich, dass sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan hat.
Und in den kommenden Jahren, da wird sich hoffentlich auch noch einiges tun. Frau Fuhrmann, Sie kennen Lisa Alzner. Wie verfolgen Sie denn Ihre Arbeit in Linz?
Ja, ich kenne Lisa schon sehr lange. Sie war auch Spielerin der ÖFB Frauenakademie, Nachwuchsnationalteamspielerin. Leider hat sie eine Verletzung gestoppt, aber vielleicht wird sie die Julia Nagelsfrau von Österreich. Es freut mich sehr, dass sie sich entschieden hat, dem Fußball erhalten zu bleiben, zwar in einer anderen Rolle, aber ich kenne sie als sehr ehrgeizige Spielerin und demnach auch sicher Trainerin. Und man sieht ja auch, mit welcher Leidenschaft sie am Platz steht. Und ich habe gesehen, dass sie sehr gut in die Liga gestartet sind. Und ich glaube, ihre Mission, den meisten Titel zu holen, da sind sie auf einem sehr guten Weg.
Der LASK ist ja jetzt ein Beispiel für einen großen Traditionsverein, der auch eine Damensektion hat. Wie wichtig ist das denn Ihrer Meinung nach, dass das auch bei anderen Vereinen kommt?
Ja, es zeigt einfach, dass der Stellenwert des Frauenfußballs deutlich gestiegen ist und es hat einen unheimlichen Mehrwert für uns, wenn namhafte Vereine sich dazu entschließen, eine Frauensektion zu eröffnen. Man sieht es speziell beim LASK, aber auch viele andere Vereine wie der GRK aus der Klagenfurt oder jetzt auch Altach hat eine Kooperation geschlossen mit Vorderland, sind dieses Jahr auf diesen Zug aufgesprungen und das hilft uns einfach, weil ich denke, wenn man jetzt Wien hernimmt, jeder Bub kennt Rapid und Austria. Und in Oberösterreich ist es der LASK. Und da einfach mehr Spielerinnen auch zu begeistern. Und dahinter stecken natürlich auch ganz andere personelle Ressourcen, die für den Frauenverein genutzt werden können.
Rapid kennt jeder, Red Bull Salzburg kennt auch jeder. Und deshalb haben wir mit den Verantwortlichen gesprochen. Hören wir uns an, was Sie dazu zu sagen haben.
Ich würde mir wünschen, dass es in Summe noch mehr gelingt, viele junge Frauen, Mädchen für den Fußball zu begeistern. Sind auch sehr stolz auf, mittlerweile ein Drittel aller Fans von Rapid sind Frauen, Tendenz steigend und gut so, super.
Wie auf Schiene ist denn das Rapid-Damann-Team? Großes Thema gerade.
Ja, wir stehen dem Thema natürlich sehr aufgeschlossen gegenüber. Setzen uns damit auch schon längere Zeit auseinander. Wir haben mit den Playmakers für junge Mädchen einen ersten Schritt gesetzt. Allerdings denke ich, gerade in einer Krise ist es auch wichtig, einen Schritt nach den anderen zu setzen. Das heißt, wir haben immer gesagt, es steht einmal überein, den SK Rapid stabil durch die Krise zu führen. Wir bauen gerade auch ein Trainingszentrum und ich denke, einen Schritt nach den anderen zu gehen, ist gerade unter Anbetracht der Rahmenbedingungen wichtig und auch klug.
Frauenfußball, ist das ein Thema, dass da eine Mannschaft kommt?
Ja, wir haben es schon einige Male jetzt diskutiert, weil es einfach ein Thema ist für die Zukunft. Aber wir haben noch nicht final wirklich entschieden, wie wir das wirklich mal angehen werden. Es gibt eine Frauenmannschaft in Bergheim, in Salzburg, das ist der FC Bergheim, die spielen auch in der Bundesliga, machen es, glaube ich, dort sehr, sehr ordentlich. Aber bis jetzt haben wir das noch nicht wirklich in Angriff genommen, sind sie sehr eingedeckt noch mit unseren Männern, ja.
Frau Fuhrmann, Sie haben die Statements gehört. Was sagen Sie da jetzt dazu?
Ja, es wäre absolut wünschenswert, wenn Rapid und Salzburg einmal diesen Schritt gehen würde. Man sieht, es ist Interesse da, sie machen sich darüber Gedanken. Es sind einfach die Vereine, die die absolute Magnetwirkung hätten, sage ich noch einmal, die, glaube ich, wirklich tolle Ressourcen hätten, um da den Frauenfußball noch einmal auf einen anderen Level zu heben. Aber wie gesagt, es muss die Bereitschaft da sein und ich finde den Ansatz auch in Ordnung zu sagen, dass man das einfach Step by Step, ja, und dann auf gesunde Beine stellen möchte.
Also man darf sich noch ein bisschen Zeit lassen.
Absolut, ja.
Nicht zu viel, aber ein bisschen. Für junge Frauen, was würde das denn auslösen, auch gerade medial, wenn Vereine wie Red Bull Salzburg und Rapid Wien Frauenvereine hätten?
Ja, das ist nur positiv. Wir reden eigentlich über zwei Vereine, die jetzt teilweise, sage ich mal, weil wir mit Rapid, mit dem Projekt Playmakers eh schon ein bisschen dabei, die jetzt noch nicht noch kein Frauenteam haben, aber es gibt halt schon sehr viele Vereine, die ein Frauenteam haben und die muss man hervorheben, dass da jetzt wirklich sehr viel passiert ist und dass es nur sehr positiv ist. Eben hat mediale Aufmerksamkeit, man hat die Infrastruktur. Ich merke es halt bei der Vienna, wir sind sehr gut auf die Beine gestellt. Unsere Herren spielen aktuell Regionalliga. Wir haben hauptberufliche Mitarbeiter, Teilzeitmitarbeiter, wir haben viele ehrenamtliche Mithelfer, aber alles ist natürlich einfacher und kann man sich noch besser entwickeln, wenn die Infrastruktur da ist und die ist halt bei größeren Vereinen mehr gegeben als bei kleineren.
Wie schaut es denn aus punkto Infrastruktur, wenn wir schon gerade drüber sprechen jetzt? Bei der Vienna, sagen Sie, funktioniert das schon recht gut. Wie ist das im Clubfußball mit der Infrastruktur, wenn es gerade um den Frauenfußball geht?
Ja, also ich sage es jetzt, wie es bei uns ist. Wir haben sehr gute Trainingsbedingungen, also wir haben mehrere Plätze. Wir haben insgesamt natürlich sehr viele Teams im Mädchen-, Burschen-, Herren-, Frauenbereich. Aber es teilt sich sehr gut auf. Wir bekommen jetzt auch einen Ausbau. Wir haben im Nachwuchszentrum jetzt einen Ausbau gestartet. Da entsteht jetzt so ein Nachwuchscampus in den nächsten Jahren. Da kriegen wir jetzt einen Platz mehr. Das soll so Spielentwicklungsstätte für Junge sein. Wir sind ein Verein, der wirklich sehr stark in der Nachwuchsarbeit was tut und das merkt man. Das merkt man jetzt in der Bundesligamannschaft auch, dass da viele Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs da sind. Und ja, das ist nur hilfreich. Und auch die ganzen Mitarbeiter zum Beispiel, die im Büro arbeiten, man hat Aufteilungen. Also muss nicht wie in kleineren Vereinen, wie zum Beispiel in der Lenkbach, wo ich schon einen Vergleich ziehen kann, weil ich selber dort sehr lange gespielt habe, dass da ein, zwei Personen da wirklich fast alles machen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die investieren in der Woche, extrem viel machen. Das teilt sich jetzt bei uns zum Beispiel auf und da tue ich mir natürlich auch ein bisschen leichter, wenn da die Organisationsstruktur breiter aufgestellt ist als eben in kleinen Vereinen.
Man spricht ja auch oft davon, dass Frauenfußball einfach noch professionalisiert werden muss, dass da noch einiges getan gehört. Was sind denn da so die größten Punkte, Frau Fuhrmann? Wo sehen Sie den größten Aufholbedarf?
Ja, was die Liga betrifft, sicher, dass wir es schaffen, dass die Trainer mal hauptberuflich arbeiten, dort genügend Geld verdienen können, dass dann auch mehrere Spartentrainer dazukommen. Was geschaffen worden ist durch die Ligen, ist auch ein Analysetool, dass zumindest die Trainer jetzt auch die Möglichkeit haben, die Spiele der anderen Runden auch per Video zu sehen und dann zu analysieren und sich besser auf den Gegner auch vorzubereiten. Das heißt, es gibt sehr positive Schritte, aber es gibt einfach auch noch sehr viel zu tun. Und die Nina hat ja angesprochen, also größere Vereine tun sich einfach leichter, wenn dann auch Personen angestellt sind, die sich über die Medien kümmern, um die Sponsorenlandschaft. Und das sind einfach die Gegebenheiten, die Infrastruktur innerhalb der Bundesliga in den Vereinen noch sehr, sehr unterschiedlich.
Was könnte man denn da machen, dass das ein bisschen auf gleich kommt vielleicht auch oder dass man mehr Leute findet beziehungsweise dass auch mehr Möglichkeiten geboten werden?
Ja, wenn es so einfach wäre, da jetzt was zum Sagen. Hätten wir die Lösung schon. Also ich tue mir das selber schwer. Sicher hängt sehr vieles immer mit Geld zusammen. Je mehr Geld in einen Verein fließt, desto mehr Möglichkeiten. da bekommen wir schon Unterstützung. Es gibt seit, ich weiß nicht seit wann genau, aber einen Ligasponsor in der Bundesliga zum Beispiel, mit Planet Pure. Da bekommen Vereine finanzielle Mittel, dass sie da besser sich aufstellen. In die Richtung, wenn wir da weitergehen, sicher wäre es wichtig, Sponsoren zu gewinnen, aber jeder einzelne Verein muss halt da auch noch aktiver vielleicht werden oder die Landesverbände noch aktiver, dass da einfach mehr in Zukunft möglich ist. Also da geht es wirklich um jede einzelne Person, die da noch aktiver wird. Nicht, da braucht man nicht immer nur von Geld reden. Geld ist jetzt auch nicht nur die Lösung, hilft sehr viel, aber einfach insgesamt mit den einzelnen Leuten, die eh schon im Frauenfußball eh schon sehr viel machen, noch mehr machen und dann noch mehr Interessenten gewinnen, die uns dann auch, also die auch jeden Verein wiederum unterstützen.
Vielleicht auch durch mehr mediale Aufmerksamkeit. Sarah Telleck, Sie waren auch Fußballerin beim Wiener Sportclub, haben das alles selbst miterlebt. Wie sehen Sie denn die Entwicklung dort? Haben Sie noch Kontakt?
Gelegentlich, nicht immer so, nicht das intensiv, aber hin und wieder ist auf jeden Fall Kontakt da. Die Entwicklung ist auf jeden Fall, also was ich so mitbekomme, positiv, gut. Man versucht natürlich den Aufstieg auch in die Bundesliga schon seit längerem zu schaffen, aber ist halt schwierig, weil doch starke Konkurrenz auch die letzten Jahre da war. Aber es ist einfach schön, dass sich die Frauenmannschaft des Wiener Sportclubs so gut etablieren konnte. Also ich war damals im Gründungsteam dabei und ja, ist eine schöne Erinnerung und schöner Rückblick.
Ich möchte jetzt auch noch einmal ganz kurz etwas aufgreifen, was Lisa Alzner vorher gesagt hat, und zwar, dass es mittlerweile auch schon weibliche Idole gibt. Früher gab es ja eigentlich nur männliche Idole. Sie kriegen das in der Akademie wahrscheinlich noch ein bisschen präsenter mit als auch andere. Wie hat sich das entwickelt? Wie war es früher und wie ist es jetzt?
Ja, genauso wie sie es gesagt hat. Also ich bin ja seit 2011 in der ÖFB Frauenakademie verankert. Und wenn man damals Spielerinnen, die die Aufnahme absolviert haben bei uns, gefragt hat, welche Idole sie haben, dann sind meistens männliche Namen gefallen. Und mit dem Erfolg 2017 war da ganz klar ein Umschwung zu erkennen. Das heißt, da auf einmal kannte man eine Laura Feiersinger, auf einmal kannte man eine Manuela Zinsberger und diverse andere Persönlichkeiten unseres Nationalteams. Und auch eine schöne Geschichte ist vielleicht, wir wissen alle, dass die Burschen dann oft den Fußballern nachahmen mit den Frisuren bei David Beckham und so weiter. Und genau das habe ich dann auch erlebt auf den Fußballplätzen, nachdem die Europameisterschaft vorbei war. Auf einmal hat man sehr viele Mädchen gesehen, die sich die Zöpfe so gebunden haben, wie sie zum Beispiel eben die Laura getragen hat. Und das ist, glaube ich, das, was es auch benötigt, eben diese mediale Aufmerksamkeit, vielleicht auch diese Erfolge, damit diese Role Models sozusagen für die Mädchen auch greifbarer werden.
Haben Sie jemals jemanden mit Ihrer Frisur gesehen? Mit dem Dutt, den tragen Sie ja meistens, oder?
Ich wollte gerade sagen, die Frisur von der Laura Feiersing ist wahrscheinlich einfacher zu machen als meine. Da braucht man einfach, glaube ich, Naturlocken, Naturwellen. Aber sieht man doch, ja. Also wir haben sehr viele Mädels bei der Vienna, sehr viele unterschiedliche Typen. Und ja, wie viele Mädels haben wir insgesamt? Ich glaube derzeit 70, 80 junge Mädels, die da täglich über den Platz laufen mit den drei Nachwuchsteams oder in den drei Nachwuchsteams. Und da bewegt sie einfach schon sehr viel. Ich will nur zu meiner Erfahrung von damals sagen, ich habe damals auch mit 7 bis 13 Jahren eigentlich gar nichts mitgekriegt vom Frauenfußball. Ich habe ewig lang nicht gewusst, dass es ein Frauennationalteam gibt. Ich habe nicht gewusst, dass es eine Frauenliga gibt. Ich habe halt bis 13 auch bei Burschen gespielt, aber damals überhaupt nichts mitbekommen, geschweige denn von Idolen, weibliche Fußballidole. Und das merkt man halt jetzt wirklich. Die Mädels kommen zum Verein, die kennen uns schon, also die kennen mich schon. Die wissen da, was passiert ist im Nationalteam. Und das ist einfach schön, jetzt zu sehen, dass wir in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht haben, sehr viel gut gemacht haben und sich das da schon so entwickelt hat, dass wir eben auch Vorbilder sind und
Mädchen begeistert haben für den Fußball.
Genau, wir Begeisterung schaffen haben können und da die nächsten Jahre hoffentlich noch sehr viel Begeisterung schaffen werden.
Die Begeisterung, die ist definitiv entfacht worden. Wie war das denn bei Ihnen? Wer war denn Ihr Idol, als Sie jung waren?
Ja, also wie ich begonnen habe, also schiedsrichtermäßig hatte ich kein Idol, weil ich mich ehrlich gesagt davor nie mit den Schiedsrichtern befasst hatte. Also ein Schiedsrichter war eigentlich für mich nie wirklich relevant. Und ich bin dann zufällig eigentlich damals, also eben vor 10 Jahren, auf die Kampagne, ÖFB-Kampagne Karriere mit Pfiff gestoßen. Und da war aber auch eben interessanterweise eine Frau abgebildet als Schiedsrichterin. Und ich glaube, dass mich das getriggert hat oder dass ich mir da zuerst bewusst geworden ist, dass ich ja eigentlich Schiedsrichterin werden könnte, beziehungsweise damals war es jetzt gar nicht so klar, die Vorstellung, dass ich Schiedsrichterin werden möchte oder gewisse Ziele erreichen möchte. Es war damals eher so, das ist praktisch interessant, dadurch, dass ich eher relativ spät zum Fußball gekommen bin und nicht die ganzen Jugendmannschaften durchgegangen bin und wahrscheinlich viel Wissen gar nicht mit gelernt hatte, war das so quasi mein Weg, dass ich mir selbst einfach das Regeltechnische aneigne, um da einfach dann für die Mannschaft profitieren zu können. Ja.
Karriere mit Pfiff hat die Initiative genau. Damals geheißen. Und jetzt gibt es ja auch eine Initiative von der UEFA, die UEFA Playmakers, um junge Frauen ein bisschen mehr auf Fußball aufmerksam zu machen. Und da werfen wir jetzt einen kleinen Blick rein. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was das ist. UEFA Playmakers, Irene Fuhrmann.
Ja, Sie haben vorher schon angesprochen, was die wesentlichsten Schritte sind, um den Frauenfußball weiter zu professionalisieren oder darauf zu achten, dass wir auch konkurrenzfähig bleiben. Und deswegen ist es dem ÖFB auch ein ganz wesentliches Anliegen, dass wir die Anzahl der fußballspielenden Mädchen deutlich erhöhen. Und die UEFA hat da Österreich als eines der wenigen Länder ausgewählt, die dieses UEFA Playmakers-Projekt umsetzen können. Leider hat die Corona-Krise das Ganze etwas verschoben. Es ist dennoch schon wirklich sehr erfolgreich angelaufen. Es zielt darauf ab, wirklich 5- bis 8-jährige Mädchen für den Fußball zu begeistern. Ich sage, es geht auch um allgemeine Bewegungserfahrung, aber so diesen ersten Kontakt überhaupt zum Fußball zu knüpfen. Und derzeit gibt es schon 25 Zentren, wo dieses Projekt umgesetzt wird. Gleichzeitig zeigt dieses Projekt auch das Potenzial an Trainerinnen. Also es sind ganz viele Frauen, die da mitarbeiten, die sich für dieses Projekt interessieren und das sehr leidenschaftlich mit den Kindern umsetzen. Und der größte Erfolg ist jetzt eigentlich schon, dass ich glaube, zwischen 500 und 600 Mädchen an diesen Standorten trainieren. Und ja, wenn wir da viele von diesen Mädchen auch in weiterer Folge zu Vereinen bringen, dann ist sehr viel geschafft.
Ich muss ja sagen, ich würde ja auch gern mit Disney-Prinzessinnen trainieren. Das wäre für mich auch ein Grund gewesen, um Fußball sehr interessant zu finden. Ist es wichtig und richtig, dass es solche Dinge für junge Frauen gibt? Ist es gesellschaftlich nämlich immer noch so, dass Frauen, wenn sie jung sind, eher ein Puppenhaus bekommen statt den Fußball und der Mann den Fußball, oder ist das heutzutage nicht mehr so?
Ich kann in den Familien nicht direkt dabei sein, also ich weiß nicht, wie genau das ist. In meiner Familie ist es nicht so, da ist es sehr ausgeglichen, da tragen nicht Burschen blau, Mädchen rosa, also da ist das schon eher ausgeglichen. Wie es insgesamt ist, kann ich jetzt nicht so sagen. Ich will an dieser Stelle einfach nennen, dass es sehr wichtig ist, so Projekte zu starten. Einzelne Vereine, auch wieder Landesverbände, dass die da ein bisschen in die Pflicht genommen werden, Projekte zu starten, dass man eben sogar in Kindergärten schon reingeht, in Schulen reingeht, so wie ich mit meinen
Projekt, also wo ich als Schirmherrin tätig bin, mit Kick It Like Nina in Niederösterreich, wo wir in Schulen, Volksschulen reingehen, mit den Mädels Fußballeinheit, also Bewegungseinheit, Schwerpunkt Fußball macht und da einfach merkt, wie schnell Mädels begeistert sind. Das Ziel ist, die Mädels dann in die Vereine, in die umliegenden zu bringen, und das klappt sehr gut. Also wir haben da schon eine höhere Anzahl, dass das wirklich auch effizient ist. Und ja, so soll es eigentlich flächendeckender werden, dass wirklich in allen Bundesländern da sehr viele Projekte gibt, weil das ist derzeit einfach nur notwendig. Wir müssen in die Kindergärten rein, Schulen rein, auch die Eltern begeistern. Ich höre leider immer wieder bei der Vienna auch, ich komme jetzt erst zum Fußball, weil bisher hat mich meine Mama nicht zum Fußball spielen lassen. Da krampft es mir immer ein bisschen zusammen, aber ja, es ist halt noch so, und deswegen steckt noch viel Arbeit dahinter, aber es passiert schon einiges.
Ist Fußball noch kein Breitensport? Für Frauen zumindest nicht?
Von der Zahl her würde ich sagen, nein. Aber ich glaube schon, dass wir uns dem annähern. Ich glaube, dass gerade der Zugang mit Schulen, eben mit im jungen Alter oder eben so Initiativen wie auch zum Beispiel das Kick mit von Österreich, das ist wichtig, um eben Mädchen jung und früh schon bewusst zu machen. Erstens die Bewegung, den Sport, aber eben auch die Angst zu nehmen. Weil ich weiß noch, zu meiner Zeit in der Schulzeit, also gerade Schulkolleginnen, die hatten oft beim Turnen einfach diese Angst vor dem Ball. Und ich glaube, dass es da, je früher man da einfach auf professionelle Art und Weise Kindern lernt, mit dem Ball umzugehen und eben in dem Fall speziell Mädchen, dass diese Angst genommen wird und dass da einfach dann sehr schnell das zu einem Spaß umgewandelt wird. Ja.
Sie mit der Akademie von St. Pölten versuchen da ja definitiv auch einen Schritt zu setzen. Sie waren von Anfang an mit dabei, seit 2011. Was bietet denn die Akademie in St. Pölten jungen Frauen?
Ja, wir haben jetzt gerade über Breitensport gesprochen, und wie der ÖFB begonnen hat, den Frauenfußball zu forcieren, haben sie eine wesentliche Entscheidung getroffen. Das war, an der Spitze anzusetzen. Es war ein absoluter Meilenstein 2011, diese Installierung des damaligen Nationalzentrums für Frauenfußball. Man hat durch diese Eröffnung sozusagen die Talentpyramide der Mädchen geschlossen, weil bis zum damaligen Zeitpunkt war die fußballerische Ausbildung mit 14 Jahren abgeschlossen. Also zwischen 10 und 14 konnten die Mädchen in so Landesausbildungszentren mit den besten Burschen trainieren. Danach hatten sie nur noch die Möglichkeit, zu einer Frauenmannschaft zu wechseln. Und wir haben ja schon gehört, es hat sich extrem viel getan die letzten 10 Jahre. Und da wurde dann halt einfach nur vielleicht dreimal, mit Ausnahmen vielleicht auch mit Vereinen, die 4-mal in der Woche trainiert haben. Und durch diese ÖFB-Frauenakademie haben wir es geschafft, den besten Mädchen aus ganz Österreich ein duales System, also die schulische Ausbildung mit der fußballischen Ausbildung, zu verbinden. Sie dürfen zwar dadurch ein Jahr länger in die Schule gehen, haben dadurch aber wesentlich mehr Zeit auch für ihre Trainingseinheiten. Da sprechen wir jetzt von 6 bis 7 Trainingseinheiten plus Spiel in der Woche. Und man hat gesehen, dass das greift. Also wir haben uns in dieser Zeit jetzt bereits 3-mal mit unseren Nachwuchsnationalteams für EM-Endrunden qualifiziert. Und da möchte ich nur betonen, diese EM-Endrunden werden mit nur 8 Teilnehmern gespielt. Das heißt, der Veranstalter, wenn man den abzieht, dann qualifizieren sich da jeweils nur 7 Teams. Und dass wir da als Österreich auch mit dabei waren, das muss man schon hervorheben. Und ich glaube, die Entwicklungen geben uns auch recht in Richtung Nationalteam. Also mittlerweile sind bei mir jeweils 12 bis 15 Spielerinnen im Kader, die diese ÖFB-Frauenakademie durchlaufen haben. Und das bestätigt einfach unseren Weg.
Man muss ja auch sagen, das haben die Männer so nie geschafft wie die Frauen, oder?
Doch, also da sieht man schon, dass jetzt auch die männlichen Kollegen natürlich durch diese Talentpyramide durchmarschiert sind.
Jetzt möchte ich noch eine ganz kurze Frage stellen für all die jungen Frauen, die vielleicht gerade zuschauen. Wenn man jetzt eine junge Fußballerin ist oder eine junge Frau, die Fußball liebt und nicht genau weiß, wie sie anfangen soll, was würden Sie dieser Frau für einen Tipp geben, dieser jungen Frau?
Ja, also wichtig ist, denke ich, zu wissen, dass es gibt jetzt auch eine neue Kampagne, Wir lieben Leder,
zielt darauf ab, einfach auch mehr Mädchen und mehr Frauen zum Fußball zu bringen. Wichtig ist, denke ich, einfach einmal zu den Vereinen zu schauen, vielleicht sich bei den Landesverbänden zu erkundigen, wo welche Vereine in Frage kommen, um so diesen ersten Kontakt zu knüpfen.
Kommen wir ganz kurz zu Ihrer Laufbahn, vor allem zu der als Trainerin. Sie waren ab 2008 Co-Trainerin unter Ernst Weber. Was hat er Ihnen denn mitgegeben auf Ihrem Weg?
Ja, ich habe Ernst Weber sehr viel zu verdanken. Also ich war ja aktive Nationalteamspielerin von 2001 bis 2008, habe aber schon früh begonnen, während meiner aktiven Spielerlaufbahn auch die Trainerkurse zu starten und habe auch Sport studiert. Und Ernst muss in mir ein Talent gesehen haben. Und deswegen hat er mich dann auch 2008 angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, damals auf einer Ranhuttenbasis mitzuarbeiten als Assistentin im U19-Nationalteam der Frauen und im Frauennationalteam. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil ich dadurch natürlich auch meine aktive Karriere beenden musste. Aber ich habe mir damals gedacht, wenn sich diese Chance ergibt, dann möchte ich die auch unbedingt nützen. Und ja, also von Ernst konnte man, es war ein Fußballverrückter und seine Leidenschaft für Fußball, die habe ich auf jeden Fall mitgenommen.
Das Talent, das er gesehen hat, das war auf jeden Fall richtig. Dominik Thalhammer hat sie ja dann 2017 vor der EM zu seiner Co-Trainerin gemacht. Hat das Talent in Ihnen anscheinend auch gesehen? Hat sich's ausgezahlt, die aktive Karriere aufzugeben als Spielerin?
Das absolut, vor allem auch mit dem Hintergrund. Wir haben zuerst bei der Sarah gehört, das war in ihrem Karriereplan gar nicht so gegeben, dieses Schiedsrichterwesen und dieses Schiedsrichtersein. Und bei mir war es ähnlich. Ja. Also ich habe nie mir gedacht, dass ich einmal hauptberuflich im Frauenfußball als Trainerin tätig sein werde. Und mit Dominik Thalhammer habe ich ja sehr lange, sehr eng, also fast 9 Jahre zusammengearbeitet. Er war ja damals auch sportlicher Leiter der ÖFB Frauenakademie. Wir haben dort gemeinsam sozusagen aufgebaut. Ich durfte mitgestalten. Und ja, also ich bin ihm auch sehr zu Dank verpflichtet, dass er mich so gefördert hat in den Jahren.
Irene Fuhrmann hat gemeinsam mit dem Frauennationalteam schon so einiges erlebt und auch in Zukunft warten auf die Teamchefin große Aufgaben, die für Irene Fuhrmann zum Greifen nah sind. Markus Klimmer.
Partyzone, Frauenfußball-Nationalteam. Don't stop me now, schallt's aus der Box. Kein Wunder, wenn man einer Mannschaft wie Frankreich in der Qualifikation für die Euro 2022 einen Punkt abnimmt. Das ist zuvor seit 2007 in Qualifikationsspielen niemandem mehr gelungen.
Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Es war eine sensationelle Abwehrleistung und nichtsdestotrotz haben wir aber auch Nadelstiche in der Offensive setzen können.
Es ist der vielleicht größte Triumph von Teamchefin Irene Fuhrmann. Ein Jahr und ein Monat ist sie nun im Amt. Und natürlich möchte sie an die Erfolge ihres Vorgängers Dominik Thalhammer anknüpfen.
Sie war schon eine logische Nachfolgerin und dass man einer Frau, die die höchste Ausbildung, die höchste Trainerausbildung hat, das Vertrauen gibt und die Möglichkeit gibt, war für mich auch logisch.
Als Co-Trainerin von Dominik Thalhammer ist sie maßgeblich am EM-Halbfinaleinzug 2017 beteiligt. In dieser Konstellation geht es dann auch in die Quali zur Euro 2022. Im Juli des vergangenen Jahres erfolgt die Wachablösung.
Sie ist fachlich top, das hat sie auch in der Trainerausbildung bewiesen und hat da mit den Männern wirklich nicht nur mithalten können, sondern hat ihnen da auch Parole bieten können. Und sie lebt den Frauenfußball. Sie ist lange dabei und sie spürt das, sie kann das und sie ist da die geeignete Person.
Stimmt, denn den Rest der Quali zur Euro im nächsten Jahr fixiert sie als Chefcoach. Doch das soll nur der Anfang sein.
Es wäre natürlich jetzt ein nächster großer Schritt nach einer EM-Qualifikation auf die WM-Qualifikation zu schaffen. Aber das ist natürlich noch schwieriger, weil es da noch weniger Startplätze für europäische Teams gibt. Aber es wäre natürlich ein richtiger Quantensprung, wenn das gelingen könnte.
Don't stop me now. Irene Fuhrmann und ihre Mädels. Unaufhaltsam.
in Richtung Zukunft?
Lachende Gesichter. Und bevor wir in die Zukunft schauen, schauen wir noch mal ganz kurz in die Vergangenheit. Sie waren dabei bei der EM 2017, maßgeblich auch am Erfolg beteiligt damals. Wie haben Sie denn den Erfolg und vor allem auch den Erfolg von Irene Fuhrmann miterlebt?
Ja, Riesenerfolg, keine große Sensation. Wir haben gewusst, wenn wir einfach von Spiel zu Spiel unsere Topleistungen abliefern, dann können wir da was erreichen. Wir haben das geschafft, dass wir Topleistungen abliefern. Im Halbfinale hat es dann halt nicht mehr so geklappt. Da war die Ausdauer vielleicht nicht ganz so gegeben. Aber ja, wir haben da sehr viel geschaffen. Die Emotionen, die wir da am Platz gehabt haben, neben dem Platz, was da alles passiert ist, das wird man nie vergessen. Wir waren alle gleichwertig daran beteiligt. Mit der Irene haben wir eine ganz wichtige Co-Trainerin gehabt, die einfach eine gute Kommunikation zu uns Spielerinnen auch immer gehabt hat, was extrem wichtig ist. Fachlich top, Analysen, also sie hat ihre Bereiche gehabt und das war einfach ein großes Teil des Puzzles.
Schöne Worte, die man da hört. Irene Fuhrmann, Sie sind die erste weibliche Teamchefin. Wie wichtig war es denn, dass da endlich auch eine Frau in dieser Position ist? Waren ja davor nur Männer.
Ja, für mich macht es keinen Unterschied, ob diese Position ein Mann oder eine Frau hat, weil es ist ein absolutes Privileg. Ich sage, wir Frauen müssen uns oft einfach auch mehr zutrauen. Und ja, es war einfach so, dass ich mich bereit gefühlt habe. Nach Dominik Dahlhammer, nach dieser historischen Ära, jetzt einfach auch meinen neuen Weg einzuschlagen. Und ich bin einfach nur extrem dankbar, wie wir jetzt auch die EM-Qualifikation fertig gespielt haben. Und es ist wirklich eine besondere Leistung, die man hervorheben muss, dass wir unter all diesen Voraussetzungen, Umbruch im Trainerstab, Umbruch auch, was die Spielerinnen betrifft, weil wir aufgrund dieses Corona-Jahres deutlich mehr Ausfälle zu verzeichnen hatten und vor großen Herausforderungen auch gestanden sind. Und ja, da bin ich einfach nur dankbar, wie wir dann unsere Leistungen abgerufen haben und uns in einer wirklich starken Gruppe mit Frankreich und Serbien dieses direkte Ticket geholt haben.
Was machen Sie anders als Dominik Thalhammer?
Ich denke, wir gemeinsam haben uns sehr gut ergänzt. Wir sind aber auch einfach ganz unterschiedliche Typen. Und daher, also ist es einfach so, dass ich einfach ich bin, er einfach er ist und ich natürlich auf meine Weise an die Sache herangehe. Aber ich muss schon noch sagen, er hat mich natürlich sehr geprägt in seiner Herangehensweise, wie er Fußball denkt. Und ja, da habe ich mir auch ganz viel mitgenommen.
Und gut, dass Sie sind und dass Sie so machen, wie Sie es machen. Jetzt ist der nächste große Schritt die WM-Qualifikation. Was sind denn Ihre Ziele?
Ja, Dominik hat es im Beitrag auch schon gesagt. Also es wäre historisch, wenn wir uns für eine WM qualifizieren. Es ist aber auch tatsächlich so, dass der Modus extrem herausfordernd ist. Wenn wir jetzt an die EM denken, die wird mit 16 Teilnehmern gespielt. Die WM ist so, dass nur 11 Europäer, maximal 12 Europäer sich für dieses große Turnier qualifizieren können. Es gibt 9 Gruppen. Die 9 Gruppensieger qualifizieren sich auf direkten Weg. Und wenn man jetzt auf unsere Gruppe schaut, dann haben wir einfach mit England einen absoluten Top-Gegner. Und ja, unser Anspruch ist es natürlich, auch gegen England was zu holen, sage ich jetzt. Also man hat gegen Frankreich gesehen, es ist immer was möglich. Aber wir sind schon noch realistisch und streben diesen zweiten Gruppenplatz an. Wir dürfen aber Nordirland nicht übersehen. Auch Nordirland hat sich das erste Mal jetzt für die Europameisterschaft im nächsten Jahr qualifiziert. Das heißt, wir haben wirklich da einen starken Konkurrenten um diesen zweiten Platz. Und ja, dahingehend wird es eine sehr herausfordernde Kampagne.
Herausfordernd, aber machbar, der zweite Platz in der Gruppe?
Ich sage machbar, ja. aber definitiv. Es wird nicht leicht. Also
genau, und wenn man diesen zweiten Platz ergattert, muss ich noch ergänzen, dann gibt es ein mehrstufiges Playoff-Verfahren. Also heißt also, da muss man schon ein, zwei oder drei Runden dann wieder als Sieger überstehen, dass man noch diese Chance hat auf diese letzten drei Plätze.
Die Europameisterschaft, die steht auf jeden Fall an, die zweite Endrunde nach 2017. Wären Sie denn bei der Europameisterschaft auch gerne mit dabei?
Natürlich, ja, auf jeden Fall. Mal schauen, ich hoffe, dass es klappt. Also das Mentoring läuft. Das heißt, die Schiedsrichterinnen und Assistentinnen von der UEFA, die in Frage kommen, werden beobachtet, werden gecoacht, werden verglichen. Und ich weiß nicht wann, vielleicht ist es jetzt schon im Herbst oder im Winter, vielleicht auch erst im Frühjahr, dass dann bekannt gegeben wird, wer es quasi in die finale Auswahl schafft.
Wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir hoffen natürlich, dass wir Sie auch dort sehen. Und ich würde jetzt gerne noch einen kurzen Blick in die Glaskugel werfen. Wer wären denn Wunschgegner jetzt bei der Europameisterschaft, wenn man an die Auslosung denkt, die auch bald stattfindet?
Ja, also ich möchte da gar keine Wunschgegner nennen, weil ich glaube, egal wen wir ziehen, es werden in der Gruppenphase 3 sehr fordernde Aufgaben auf uns warten.
Sehr gut. Wir bleiben gespannt und drücken natürlich die Daumen. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass das absolut machbar ist. Aber was weiß denn ich schon? Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal zu Ihnen kommen. Bei der Europameisterschaft, da sehen wir Sie hoffentlich. Und Sie sind generell in Österreich eine Vorreiterin als Schiedsrichterin. Wie gut ist Ihnen denn der 22. Februar 2019 in Erinnerung?
Ja, gut. Es war quasi mein Aufstieg in die zweite Liga. Und ich weiß noch, also das war für mich einfach der Schritt, also es war für mich der Riesenschritt. Ich meine, abgesehen vom Förderkader-Aufnahmetag, im Förderkader, Elite-Förderkader überhaupt quasi den Sprung reingeschafft zu haben, aber dann quasi den Anruf erhalten zu haben, dass quasi der Sprung in die zweite Liga geschafft ist und ich dort amtieren werde und dann auch wirklich das am 22. Februar gelungen ist. Das war wirklich einfach ein riesengroßes Ziel, das sich da erfüllt hat. Und ich habe gewusst, wenn das jetzt geschafft ist und erreicht ist, dann ist das andere auch alles möglich. Dann ist es nur eine Frage der Zeit. Und ich weiß noch, ich war einfach bei dem Spiel, ich war vorab einfach wirklich, das ist doch ein Druck, wenn du weißt, okay, du bist jetzt die erste Assistentin, die wieder, also Schiedsrichterin gab es ja schon mal, die auf der Linie amtiert. Und alle Kollegen, ganze Fußballwelt, also übertrieben, denkt man, alle kriegen es mit, wahrscheinlich kriegen es eh gar nicht so viele mit, ja. Aber es ist halt dann doch etwas Besonderes und ich kann mich erinnern, dass ich doch sehr aufgeregt war. Also ich konnte mich zurückblickend an die anderen Spiele nicht erinnern, dass ich vor einem Spiel schon so irgendwie aufgeregt, nervös, voller Vorfreude war. Aber sobald dann der Anpfiff da ist, ist wieder alles Routine und alles normal.
Sarah Telek, eine Frau, die sich als erste weibliche Schiedsrichterassistentin in der Bundesliga der Herren durchgesetzt hat. Und wie das in der Admiral-Bundesliga wahrgenommen ist, das hören wir jetzt. Markus Klimmer.
Der 22. Februar 2019. Konzentrieren, aufwärmen. In Kürze geht's los am Innsbrucker Tivoli zwischen Wattens und dem WAC. Für Sarah Telek nicht irgendein Bundesligaspiel. Es ist ihr Debüt bei den Männern. Die Vorfreude ist spürbar. Auch bei Sky-Kommentator Charlie Leitner.
Endlich nach 46 Jahren in der Bundesliga eine Dame im schwarzen Dress, Sarah Telek.
Es ist sicher ein Spiel, das sie nicht so schnell vergessen wird. Doch mittlerweile ist das ja schon fast Routine hier.
Wer ist Sarah Telek?
Eine Top-Linienrichterin.
Vergangenen Samstag wieder Bundesliga, Klagenfurt gegen Wattens. Vor über 13 Jahren beginnt sie ihre Ausbildung als Schiedsrichterin. Als Hauptreferee leitet sie Spiele in der Frauenbundesliga sowie der Herrenregionalliga. Der Höhepunkt bislang? Assistentin beim Champions League Endspiel der Frauen vor 3 Monaten. Sarah Telek, ehrgeizig, mit klarer Linie. Das kommt an. Sich Respekt zu verschaffen ist nicht immer einfach.
Ich bin grundsätzlich der Meinung, das Geschlecht ist mir egal. Es soll Leistung zählen. Sie bringt ihre Leistung, das ist in Ordnung. Und darum sage ich, es ist mir völlig egal, ob eine Frau oder ein Mann an der Linie steht.
Wie sind die so?
Sie ist vollkommen integriert. Sie hat nur eine eigene Kabine beim Training. Ansonsten macht sie alles mit.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man allgemein Respekt am Feld hat. Und ich glaube, das ist egal, ob das dann eine Frau oder ein Mann an der Linie ist oder ein Schiedsrichter. Das Wichtigste ist Respekt. Und ich glaube, dass jeder Spieler Respekt vor einer Frau hat.
Hat sie einen Schmäh?
Hat sie auch. Musst du auch haben. Komme ich dir soweit ganz gut aus. Aber wie bereits gesagt, das Leistung soll das Entscheidende sein.
Kann man das auch vorstellen für die Zukunft, dass da immer wieder Frauen dabei sind? Weil ich glaube, das Schiedsrichterwesen ist jetzt auch nicht gesegnet mit zu vielen Leuten oder zu vielen Männern, die das machen wollen. Und wenn da wer sehr interessiert ist und Fußball interessiert ist, dann ist es sicher auch für die Zukunft interessant, glaube ich, dass da immer wieder Frauen dabei sein können. Und man hat es auch international schon gesehen, dass da immer wieder Frauen dabei sind und das sehr, sehr gut machen.
Eine große Herausforderung, die Ruhe bewahren. Vor allem neben emotionalen Trainern, wie zum Beispiel Peter Packholt.
Und die Ruhe, die bewahrt Sarah Telek. Wie ist es denn, an der Seitenlinie neben Peter Packholt zu stehen?
Ja, eigentlich recht angenehm. Wenn es manchmal emotional wird, dann ist es natürlich emotionaler, aber ist natürlich spannend. Also gehört dazu.
Also eine emotionale Szene haben wir mitgebracht von Ihnen und Peter Packholt. Und zwar vom Spiel Salzburg gegen Austria Klagenfurt. Wir sehen es da jetzt noch einmal. Was geht einem denn in so einem Moment durch den Kopf?
Ja, in dem Fall war es eigentlich nur überraschend, weil da bin ich wirklich fälschlicherweise zu schnell in die falsche Richtung gefahren. Ich habe diesen Streifschuss nicht erkannt, dass das Auto in eine andere Richtung gegangen wäre. Und interessanterweise, Schiedsrichter Julian Weinberger hatte sofort gepfiffen und mich korrigiert, also quasi overruled und in die richtige Richtung gezeigt. Aber anscheinend ist das an der Bank oder bei den Spielern nicht gleich irgendwie, wurde das nicht mitbekommen. Und da war dann plötzlich einfach emotional und ich meine, es war nur ein Auto, da gibt's wirklich relevantere Entscheidungen. Aber natürlich, wenn es dann ein Angriff für die andere Mannschaft ist und kann natürlich schon gefährlich werden und dann zu einer unguten Situation kommen, also ist natürlich nicht angenehm. Aber ja, da geht, also was geht dann durch den Kopf jetzt nicht wirklich? Man versucht dann einfach die Situation zu beruhigen, klar zu machen, es wurde jetzt eh richtig weiterentschieden und kein Grund zur Aufregung. Ne?
Sind Männer ungeduldiger als Frauen, zumindest die Peter Packholz dieser Welt?
Ah, ich glaube, das ist eine individuelle Sache. Kommt ganz situationsbedingt auch darauf an, was entschieden worden ist, mit wem man es zu tun hat, ob es da vielleicht auch irgendeine Art von zwischen Spielern oder Trainern oder Schiedsrichtern Vorgeschichte gibt. Aber das ist, glaube ich, ganz individuell.
Also wie Sie die Ruhe bewahren, ist in jedem Fall sehr bewundernswert. Sie pfeifen ja auch in der Frauenbundesliga. Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen. Wie unterscheidet sich das denn für Sie in der Frauenbundesliga, aber auch bei den Männern als Schiedsrichterin oder Schiedsrichterassistentin aktiv zu sein?
Ja, also der Unterschied ist, es kommt darauf an, wo, also in Frauenbundesliga in Österreich ist natürlich schon das Tempo ein klares Unterschied. Wenn man jetzt international schaut, da gibt es schon wirklich auch, je nachdem, welche Spielpaarungen, wie das Spiel auf Augenhöhe ist, gibt es wirklich gute Begegnungen. Und vor allem für mich als Assistentin ist ja immer am relevantesten die Abseitsbeurteilung. Da ist jetzt oft gar nicht das Tempo an sich vom Gesamtspiel relevant, sondern einfach wirklich, wie gespielt wird taktisch, wie die Schnittpunkte sind. Und das kann, da ist es eigentlich irrelevant, welches Spiel. Das kann jegliches Spiel fordernd sein. Das kommt dann wirklich auf die taktische Zusammenstellung an oder eben auf die Art und Weise, wie gespielt wird. Als Schiedsrichterin selbst auf dem Feld ist es dann wiederum eher eine Typensache, also Persönlichkeit quasi. Da ist schon, ich will jetzt nicht sagen, dass es angenehmer ist, weil es eben auch Spielerinnen gibt, die schon Gas geben können und unangenehm sein können, ja? Vielleicht auch gern kritisieren. Das gibt es aber bei den Männern genauso. Ich glaube, dass, also ich kann es jetzt nur auf dem Feld eben mit der Regionalliga vergleichen, dass da natürlich einfach auch sehr emotional an die Sache gegangen wird. Und ich glaube, dass da also in den nächsten Jahren sicher auch im Frauenfußballbereich nochmal aufgeholt wird und dass da auch diese Komponente sicherlich nochmal stärker vorhanden sein wird. Ich muss aber auch dazu sagen, dass international vor allem stark zu beobachten, den Schiedsrichterinnen wird ja von Anfang an mitgegeben, dass sie einfach hart durchgreifen müssen. Das heißt, gerade international U17, U19, viele Spieler, Charaktere und Persönlichkeiten können da gar nicht so sich entwickeln, entfalten oder rauskommen. Ich glaube, man sieht es auch bei den Akademiespielern oder so, dass oft zu hören ist, dass da einfach diese gewisse Persönlichkeit noch fehlt oder verloren geht oder vielleicht gar nicht mehr so stark zustande kommt. Und das finde ich schon manchmal ein bisschen schade, weil man ja als Schiedsrichter da sehr hart schon, finde ich, gerade im Nachwuchsbereich durchgreift und das aber bewusst, damit es später eben dann zu keinen Problemen für das Schiedsrichterteam kommt. Also das ist, ja.
Ich will jetzt eine ganz kurze Zwischenfrage stellen. Ich habe da kurz rüber geblinzelt. Frau Burger, wie war das denn bei Ihnen? Waren Sie frech zu den Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichtern oder war das angenehm, mit Ihnen zu arbeiten?
Ich denke, die Sarah hat mir ein paar Mal gepfiffen, ich habe vieles gesagt, was mir vielleicht nicht so gepasst hat, aber in einer angenehmen Form. Würde ich mir jetzt so einschätzen.
Immer respektvoll.
Genau. Können Sie bestätigen?
Ja.
Sehr gut. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf das zurückkommen, was Sie vorher gesagt haben. Wie ist denn der Unterschied zwischen einem Männer- und einem Frauenspiel, vor allem an der Seitenlinie zu stehen? Fehlt der Respekt von den Männern da manchmal oder haben Sie das noch nie miterlebt? Auch vielleicht von Ihren Kollegen teilweise, auch in der Ausbildung. Ist es als Frau anders, so eine Ausbildung zu machen? Fühlt man sich teilweise nicht respektiert oder war das immer sehr ausgeglichen?
Nein, gar nicht. Also ich glaube, dass schon noch sehr starker Support grundsätzlich da war bei der Ausbildung und auch bei den Spielen. Also ich glaube, dass die Spieler, die Vereine, die Trainer, die wissen ja, wenn jemand in einer gewissen Leistungsklasse eingestuft ist oder aufsteigt oder dort amtiert, dann ist das ja nicht ohne Grund. Und dadurch, dass ich wirklich lange dabei bin und eigentlich auch zeitlich jetzt, ich sag normal oder vielleicht sogar langsam aufgestiegen bin jeweils, habe ich mir, glaube ich, gut einen Namen machen können und da einfach sehr Akzeptanz und Respekt erarbeiten können. Und das ist mir persönlich auch immer wichtig, dass ich einfach auf Augenhöhe auf mein Gegenüber zugehe und somit das einfach doch auf eine menschliche Art und Weise löse, falls es zu Problemen kommt.
Ein Meilenstein, den Sie erreicht haben, der definitiv beweist, dass Sie es mehr als nur drauf haben, ist, dass Sie Assistant Referee beim Finale der Women's Champions League waren. Wie war denn das, wenn Sie da jetzt so dran zurückdenken, wie Sie dort reingegangen sind? Was kommen da für Gefühle hoch?
Ja, also war für mich unglaublich und auch sehr überraschend. Also ich habe im Finale habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich hatte im Halbfinale spekuliert, war dann ein bisschen enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Umso größer dann die Freude, dass ich danach wirklich dann den Anruf erhalten hatte von der UEFA, dass es das Finale wird. Und ja, natürlich riesig. Also das erste Mal Finale, Champions League Finale, das erste Mal in Schweden, das erste Mal mit einem deutschen Schiedsrichterteam. Das erste Mal eben auch, nein, es war das zweite Mal VAR-Finale, also quasi VAR-Einsatz beim Champions League Finale, aber trotzdem eben noch sehr neu. Und ja, eine starke Erfahrung. Für mich war es einfach sehr schön, dass alles gut gegangen ist, dass wir da einfach einen guten Job gemacht haben und uns als Team sehr gut ergänzt haben. Und ich glaube auch, dass es einfach ein starkes Zeichen ist für die Zukunft. Also ich hoffe, dass das doch eine Richtung anzeigt, eben für nächstes Jahr England oder eben auch 2023, wo auch schon die Kandidatenliste vorhanden ist für eben die WM. Und so Schritt für Schritt versuche ich da jetzt dran zu bleiben. Ja.
Sie sind die einzige weibliche Schiedsrichterassistentin in der Admiral-Bundesliga. Ist es ein Ziel, so eine Partie irgendwann auch zu leiten?
Also ich wollte früher natürlich Schiedsrichterin werden. Also es war mein Ziel, also nachdem ich dann angekommen bin und gewusst habe, was möglich ist, wollte ich ursprünglich FIFA-Schiedsrichterin werden. Das hat sich dann damals nicht ergeben, aufgrund der möglichen Plätze, die gegeben waren. Und im Nachhinein betrachtet ist es jetzt aktuell, also konnte es nicht besser kommen. Also ich glaube, innerhalb von 5 Jahren, 2016 und jetzt 2021, eben Champions League Finale und in der Auswahl für EM und WM zu sein. Also ich weiß nicht, ob mir das als Schiedsrichterin gelungen wäre. Aber natürlich, also ich sage nicht nein, ich bin da sehr offen. Ich habe jetzt noch gelegentlich Spiele, aber jetzt ist auf jeden Fall ganz klar der Fokus auf der Assistentenschiene und da einfach die Ziele für EM und WM zu erreichen, bedarf es viele Spiele, viele gute Spiele auf der Linie, auch als AVAR, um einfach dann, wenn man wirklich in einem vollen Stadion ist, 50.000 Zuschauer oder mehr, dass man da einfach dann mental darauf vorbereitet ist. Und das ist natürlich Bundesliga die beste Übung, weil da einfach vor allem jetzt nach Corona, wenn sich die Stadien wieder füllen, man einfach dann auch lernt, mit dieser Atmosphäre umzugehen. Und zum Beispiel WM 2019, das war, glaube ich, über eine Milliarde Zuschauer auf Fernsehübertragungen. Das heißt, das ist dann schon auch eine Reichweite und ein Druck, auf den man natürlich vorbereitet sein muss, mental, oder auf den man sich irgendwie vorbereiten muss. Weil du als Schiedsrichterteam, ich meine, als Schiedsrichter ist es nochmal, glaube ich, nochmal schwerer, das Gefühl, weil du wirklich die komplette Verantwortung hast und einfach bei jeder Entscheidung im Fokus stehst. Aber eben auch als gesamtes Team, das ist, du bist verantwortlich und leitest da eben dann die Partie. Mittlerweile ist es doch sehr angenehm mit dem Videoschiedsrichter, weil da einfach trotzdem diese Sicherheit gegeben ist, falls etwas mal schief gehen sollte, wirklich was Fatales, dann kann das noch korrigiert werden. Ja.
Frau Burger, Sie sind nach Ihrer aktiven Spielerkarriere jetzt sportliche Leiterin. Wie schaut es denn aus bei Ihnen punkto Trainerin? Wäre das vielleicht auch was, machen Sie ja schon, Sie haben die B-Lizenz, nicht täusche. Was gibt es denn da für Ziele?
Genau, ich habe den ersten Kurs seitens ÖFB, den Kurs B-Lizenz für Berufsspielerinnen besucht, habe jetzt die UEFA B-Lizenz, habe vor, die UEFA-Lizenz zu machen. Und ja, ich sage mal, ich wollte auf jeden Fall, wenn ich als Spielerin aufhöre, weiterhin im Frauenfußball tätig sein. Das bin ich jetzt aktuell als sportliche Leiterin, will mir aber auch im Trainerbereich weiterentwickeln, mache auch Trainings in unseren Mädchen- und Frauenteams oder helfe da teilweise aus als Trainerin bei den Trainings, um einfach so für mich auch als Trainerin ein bisschen eine Sichtweise zu bekommen und ein bisschen Gefühl zu bekommen. Aber ich bin jetzt keine Haupttrainerin, das habe ich auch nicht vor. Die Position als sportliche Leiterin, die mache ich gern und habe so die Übersicht. Ich stelle das Trainerteam, Betreuerteam zusammen, Spielerinnen zusammen, dass es in der Liga dann gut funktioniert. Und das ist aktuell meine Aufgabe, möchte mir aber immer weiterentwickeln und das in mehreren Bereichen. Deswegen war mir das wichtig, da den Trainerkurs zu starten. Gut abzuschließen mit gutem Erfolg. Kurz erwähnt. Nein, und es ist super, weil das wirklich auch sehr viele Spielerinnen besuchen. Es ist jetzt der zweite Kurs auch, der hat schon gestartet, der zweite Kurs für Berufsspielerinnen. Auch da sind wieder mehrere Nationalteamspielerinnen dabei. Und ja, da geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung, um so mehr Frauen auch in Zukunft als Trainerinnen, in Trainerinnenpositionen zu sehen.
Letztes Jahr haben Sie Ihre Karriere abgeschlossen, Ihre als aktive Fußballerin, als aktive Spielerin. Wir sehen jetzt auch noch einmal Bilder. Sie sind ja Rekordnationalspielerin mit 109 Spielen, haben so viel erreicht, ja, waren Fußballerin des Jahres zweimal, Rekordschützin. Wie schwer ist es denn gefallen, aufzuhören?
Es war lang überlegt. Ich habe viel geleistet, aber Opfer gebracht, weil man eben schon sehr viel dem Fußball unterordnet, aber es hat mir immer Spaß gemacht. Es waren viele Erfolge da. Es war immer schön, diese Erfolge auch zu teilen. Sehr viel erlebt, sehr viele Erfahrungen gemacht, tolle Erfahrungen, aber es gibt da Niederlagen, die man einstecken muss, aus denen man aber auch sehr viel lernt. Deswegen bin ich stolz und dankbar, das so erlebt zu haben. Aber dann mit 31, also 2019, habe ich schon entschieden, meine internationale Karriere zu beenden. Jetzt habe ich entschieden, meine nationale Karriere zu beenden. Und das war wohl überlegt, gut überlegt und das passt für mich. Und ich mache das jetzt aus einer anderen Position, dass ich weiterhin dabei bin und schaue meinen Mädels, meinem Team gerne zu, wenn sie da gewinnen. Aber sicher juckt es hin und wieder da selber noch ein bisschen mitzukicken, vielleicht beim Training ein bisschen auch noch dabei zu sein. ganz, also komplett weg werde ich nicht sein. Ich halte mich fit, also ich mache weiterhin Sport. Wenn es jetzt nicht eben nur Fußball ist, dann habe ich jetzt einfach mehr Zeit für andere Sportarten. Und ja, das genieße ich halt danach.
Und ich möchte auch erwähnen, 109 Spiele fürs Nationalteam. Ich hatte Andi Herzog erst vor ein paar Wochen hier sitzen mit 103 Spielen fürs Nationalteam. Sind Sie da sogar drüber? Muss ja auch mal erwähnt sein. Ich möchte noch ganz kurz zum Thema Ausbildungen kommen. Es ist ja für Frauen doch um einiges schwieriger als für Männer, vor allem auch in den Top-Ligen, als Fußballerin zu arbeiten oder aktiv zu sein, weil man sich durch das, was man verdient, teilweise nicht leisten kann, nur Fußball zu spielen. Wie schwer ist denn diese Belastung für Frauen?
Ja, es ist sehr herausfordernd. Dahingehend, dass man viele Dinge unter einen Hut bringen muss. Aber auch hier gibt es ja Entwicklungsschritte. Und teilweise ist es sogar so, dass jetzige Teamspielerinnen bewusst nebenbei ein Studium absolvieren, weil sie auch eine Ablenkung neben dem Fußballerinnensein haben möchten. Und dann gibt es auch Beispiele wie Sarah Zatrazil, die hat schon zwei Ausbildungen abgeschlossen, kann sich derzeit einfach total auf den Fußball konzentrieren. Und ja, dann gibt es halt ganz viele junge Spielerinnen, die nebenher einfach ihre Ausbildungen durchlaufen.
Und Thema Geld ist ein großes Thema auch bei den Frauen. Die finanzielle Schere zwischen Frauen und Männern ist so groß wie in keinem anderen Beruf. Irgendwo ja auch klar, aber wie wird das von den Frauen wahrgenommen?
Ja, es hat auch hier enorme Entwicklungsschritte gegeben, aber ich glaube, Fußball ist eine absolute Marketingmaschinerie und diese Unterschiede sind einfach ganz schnell erklärt, wenn man in die Männerstadien schaut, wie voll die sind, welches Merchandising da dahinter steckt, dann braucht da der Frauenfußball einfach noch. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass es auch im Frauenfußball Step by Step nach oben geht und muss ganz ehrlich sein, diese Dimensionen, die derzeit beim Männerfußball im absoluten Profibereich vorherrschen, würde ich mir für den Frauenfußball gar nicht wünschen. Aber es soll natürlich die Leistung auch dementsprechend bezahlt werden, auch im Frauenbereich.
Und das wird sie oder nicht?
Ich sage, dass Spielerinnen, die wirklich im absoluten Topniveau spielen, schon mittlerweile ordentlich verdienen. Natürlich kann man es nicht mit den Männern vergleichen, das ist einfach Fakt.
Aber es reicht zum Überleben.
Es reicht definitiv zum Überleben.
Frauenfußball vor allem, ist ein viel jüngerer Sport als der Herren. Ist das einer der größten Gründe dafür, dass auch die Aufmerksamkeit noch nicht da ist?
Ja, es braucht einfach alles seine Zeit. Frauenfußball ist erst spät in Österreich gekommen. Da war der Männerfußball schon lange weit. Man muss sich einfach mal anschauen, wie war der Männerfußball noch vor 30 Jahren? Wie hat das ausgeschaut, auch von der Geschwindigkeit her? Vergleicht das mit jetzt? Und so sehe ich das auch im Frauenfußball, dass das alles einfach Zeit braucht. Und die Zeit müssen wir nehmen. Wir müssen geduldig sein, aber jeden Step, jeden Schritt einfach nutzen.
In Irland wurde heute beschlossen, dass die Frauen gleich viel verdienen wie die Männer im Nationalteam. Die Männer verzichten auf einen Teil ihres Gehalts. Ein wichtiger Schritt, den man in Österreich vielleicht auch anstreben sollte. Sarah, Alec?
Also ich glaube schon, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass es in Zukunft viel mehr, also einfach der Aufwand bezahlt wird. Also wenn man jetzt von den Top-Ligen redet, dass die Leistung ja gleich ist, unabhängig vom Geschlecht. Und ich glaube, dass da einfach viel mehr Fokus drauf gelegt wird und dass auch UEFA und FIFA bemüht sind, da einfach diesen Stellenwert zu heben, jetzt auch vielleicht mit der Einführung einer zukünftigen Club-WM oder eben auch vielleicht bei den Frauen nochmal in UEFA, könnte auch nochmal sein, dass da was kommt. Und ich glaube, dass da einfach sehr viel Potenzial vorhanden ist, das noch nicht zur Gänze ausgeschöpft worden ist. Und im Männerbereich ist einfach, da ist man von der Potenzialausschöpfung her schon sehr, sehr weit. Da kann man vielleicht noch minimal was verändern oder jetzt nochmal die Conference League oder so, aber irgendwann ist es dann zu viel. Und bei den Frauen ist, wenn da die Entwicklung vorangeht, dann ist wirklich noch viel offen. Und wenn das dann auch mit dem Budget und mit dem Finanziellen irgendwann ein Kreislauf ist, der sich schließt, dann sind jetzt die First Mover, die schon aufgesprungen sind am Zug, dann wahrscheinlich die Gewinner, ja, wenn einfach auch nochmal mehr finanziell rauszuholen ist.
Vielleicht wäre das auch ein Grund, Franco Foda noch mal kurz anzurufen. Wir haben ja vorher kurz darüber gesprochen, ob sie manchmal in Kontakt sind. Im Skisport ist es ja ganz anders als im Fußball. Da wird eigentlich gar nicht hinterfragt, wie es zwischen Frauen und Männern ist. Und es wird doch nicht wirklich verglichen. Kann man den Frauen oder soll man Frauenfußball und den Fußball der Herren überhaupt vergleichen?
Man muss es nicht immer, so wie du sagst. Man vergleicht jetzt Herren und Damen Skifahren auch nicht immer. Man soll das einfach so sein lassen. Wir im Frauenfußball sind aktiv und versuchen, den Frauenfußball voranzubringen. Männer versuchen, oder nicht Männer, alle die im Männerbereich arbeiten, versuchen, den Männerbereich voranzubringen. Und das ist einfach das Wichtige. Man soll sich nicht zu sehr ablenken mit Dinge, die man vielleicht da nicht gleich ändern kann, sondern ja, in dem Bereich das tun, was alles möglich ist, das ausschöpfen und so einfach mehr Möglichkeiten auch schaffen.
Abschließend, wir sind nämlich schon am Ende unserer Sendung angelangt, auch wenn es mir sehr schwer fällt. Ich würde nämlich gerne noch ein paar Stunden hier sitzen und plaudern über ein Thema, das so wichtig ist. Frau Fuhrmann, was sind denn Ihre Wünsche für die Zukunft, für den Frauenfußball?
Jetzt vorrangig, was das Frauennationalteam betrifft, dass meine Spielerinnen fit bleiben, dass wir gut in die WM-Qualifikation starten und dass wir unser großes Ziel uns erfüllen, uns erstmals für eine WM zu qualifizieren. Und allgemein, was den österreichischen Frauenfußball betrifft, dass diese Projekte, die jetzt alle gestartet worden sind im breiten Fußball, dass die erfolgreich ihre Fortsetzung finden, dass wir dann einfach auch in Zukunft davon profitieren, weil es einfach eine Pyramide ist und dass die Spitze kann nur mit einer funktionierenden Breite, wir können nur so den Anschluss halten an die europäische Spitze eben. Und ja, dass wir weitere Professionalisierungsschritte einfach in der Blended Pure Frauen-Bundesliga setzen können und wir uns da stetig weiterentwickeln.
Dann sage ich herzlichen Dank. Ich glaube, wir können da alle einstimmen. Und wir bedanken uns. Schön, dass Sie heute mit dabei waren, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie zugesehen haben. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, Sarah Telek, Nina Burger und Irene Fuhrmann. Es war mir eine große Ehre und Freude. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie nächsten Montag wieder mit dabei sind bei Talk und Tore. Bis dahin, auf Wiedersehen.